Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt haben Sie eingeschaltet hier im Deutschlandfunk. Das Städtchen St. Goar bezeichnet sich selbst als die kleinste Weltstadt am Mittelrhein. Und das liegt daran, dass sich St. Goar am Loreleifelsen befindet, und zwar genau gegenüber auf der anderen, der linken Rheinseite. Natürlich liegt es vor allem an der Frauenfigur gleichen Namens. Die Lorelei kennt jeder. Sie sitzt nachts hoch über dem Rheinstrom, singt gefährlich und kämmt sich dabei ihre blonden Haare. Das ist das Bild, das heute weltweit von ihr verbreitet ist und das Besucher von überall her anlockt. Dabei ist dieses Bild nur ein Teil der Lorelei-Geschichte. Die ganze erzählt Ihnen jetzt Bernd Geisen.
Der Rhein durchfließt von seiner Schweizer Quelle im Thomasee bis zur niederländischen Mündung über 1200 Kilometer. Seine engste Stelle hat er ziemlich genau in der Mitte, bei St. Goar. Die ist gleichzeitig auch die gefährlichste für die Rheinschifffahrt. Hier gab es lange Zeit eine Sandbank, dazu quer im Fluss liegende Felsen und außerdem noch starke Strudel und den wuchtigen Loreleifelsen mit seinem unheimlichen Echo. Das reichte. Viele Schiffe sind hier untergegangen. Die meisten Riffe sind längst gesprengt. Vorher aber, so weiß man, rund um die gefährliche Flussstelle, hatten die Schiffer ihre Mannschaften vor dem Passieren der Lorelei durch drei Glockenschläge zum Gebet aufgefordert. Das hat nicht immer geholfen. Der Legende nach hat sich deswegen der heilige Goar hier ein klein wenig flussabwärts niedergelassen, um Schiffbrüchige zu retten. Daher der Name des Städtchens. Um Schiffsunfälle zu verhindern, wurden später Lotsen eingesetzt. Von denen kann der Bonner Literaturwissenschaftler Dr. Peter Glasner erzählen. Seine Vorfahren stammen aus St. Goarshausen. Das liegt auf der anderen, der rechten Rheinseite, einen Katzensprung stromabwärts von St. Goar. Sein Urgroßvater war noch Rheinschiffer. Und die Lotsen hat er bis in die 1970er Jahre selbst erlebt.
Es liegt ja nahe, dass eine so komplexe Flussbiegung wie die Lorelei besondere Herausforderungen an die Schifffahrt stellt. Und für diese Passage war es eben typisch, ortsansässige Lotsen zu verwenden, die dann fremde Schiffe um diese Gefahrenstelle herumgesteuert haben. Das setzte allerdings voraus, dass diese ortsansässigen Schiffer mit jedem Schiffstyp, also vom Segelschiff bis zum Raddampfer, vertraut gewesen sein mussten, sonst hätten sie diese ja nicht spontan übernehmen können. Und übrigens für Passagierschiffe war natürlich die sichere Passage besonders wichtig. Und deshalb haben eben auch die Köln-Düsseldorfer Ausflugsschiffe am längsten ortsansässige Lotsen beschäftigt.
Hätten sie nur, aber dazu später mehr. Schon im Mittelalter war die Lorelei ein bekannter Ort. Zum einen wegen des riesigen Felsens mit dem merkwürdigen Echo, zum anderen wegen der fürchterlichen Schiffsunfälle. Und immer schon haben die Menschen aus der Region nach Erklärungen gesucht für diese Unfälle und auch für das Echo. Das Unheimliche und das Angsteinflößende des Ortes haben wohl zur Urfassung der Lorelei-Sage geführt, ist von der Stadt St. Goarshausen zu lesen. Die sich die alten Fischer erzählten, wenn sie nachts in ihrem Kahn saßen und heimlich durchschauert zu der schwarzen, mondscheinumgeisterten Felsenwand hinaufblickten, in deren Schründen mit leisem Klagen die Nachtwinde harften und an deren Fuß sich in rauschendem Strudel die Wogen brachen, während das Echo jeden Menschenruf und jeden Vogelschrei siebenmal wiederholte. Also eine Naturerscheinung, die gerade an dieser gefährlichen Stromstelle ihren Eindruck auf einfache Gemüter nicht verfehlte. Von einer Figur wie der späteren Lorelei war damals noch keine Rede. Bevor die Gestalt annahm, bekam sie erst einmal einen Namen. Und bei der Namensfindung stand die Angst vor dunklen Mächten ganz eindeutig Pate, sagt Peter Glasner. Er ist nämlich auch Experte für die Literatur des Mittelalters an der Bonner Universität.
Also wahrscheinlich geht der vermeintliche Frauenname zurück auf die Zusammensetzung aus Lure und Lei. Lei bezeichnet eben am Rhein den Fels, insbesondere den Schieferfelsen. Spannender wird also beim ersten Namenteil, dem schon erwähnten Lure.
Lure kann dabei einerseits laut bedeuten oder sich auf Zwerge und Elfen beziehen. Die hat hier auch schon um 1500 der Dichter Konrad Keltes vermutet, nämlich Waldgeister, vielleicht Zwerge, die in den Höhlen lebten und das Echo verursachten. Solche Zwerge hatten dabei traditionell etwas zu bewachen. Am Rhein war das in der Regel der legendäre Nibelungenschatz. Und zum Thema Zwerg plus Echo schreibt der sogenannte Alte Stolle in der Kolmarer Liederhandschrift auch im 15. Jahrhundert.
Wenn ich die paar Verse gerade zitieren darf. Ich kam vor einen hohlen Berg, ich ruft gar lud darin. Ich dacht, Herr Gott von Himmelriech, wo mag mein Glucke sehen? Do horte ich ein kleines Getwerk aus dem Lorberg, er mir gar schier antworte.
Das Echo als Antwort eines kleinen Gezwergs also. Es dauert dann noch eine Weile, bis in die Zeit der Romantik, bis aus den Luren, also den Zwergen, die Lorelei wird.
Erst die Romantik in Literatur und Kunst begeistert sich für Ruinen und Schauergeschichten. Und ausschlaggebend für das sagenhafte Potenzial nun des Lorelei-Felsens ist meiner Meinung nach zweierlei. Ihr eben schon besprochener Charakter als eben tatsächlich bedrohlichste Gefahrenstelle des Rheins einerseits und eben deren fantastisches Echophänomen andererseits. Der Verklärer des Rheins zum vaterländischsten Strome, Ernst Moritz Arndt, hat bereits von der herrlichen Tochter des Schalls gesprochen. Da merkt man, wie jetzt das Naturphänomen langsam übergeht in eine Frauengestalt.
Diese Frauengestalt wurde dann im Jahr 1800 konkreter und bekam bei dieser Gelegenheit auch ihren heutigen Namen, und zwar vom Schriftsteller Clemens Brentano. In seiner Ballade, die keinen Titel trägt, ist Lorelei noch in zwei Wörtern geschrieben, Lei mit A-Y. Sie ist hier eine schöne Frau, in die sich zahlreiche Männer verlieben, sterblich in diesem Falle. Diese Lorelei ist zwar immer noch ein Zwischenwesen, eine Zauberin nämlich, aber schon mit sehr menschlichen Zügen. Erstens bringt sie, weil sie so schön ist, reihenweise Männer um den Verstand und ums Leben. Das ist ihr Zauber. Zu Bacharach am Rheine wohnt eine Zauberin. Sie war so schön und feine und riss viel Herzen hin und machte viel zu Schanden der Männer ringsumher. Aus ihren Liebesbanden war keine Rettung mehr. Keine Rettung mehr, das ist das eine. Aber zweitens ist sie selbst unglücklich verliebt in einen Rheinschiffer. Sie will niemanden umbringen, im Gegenteil.
Also bei Clemens Brentano, eben zu Bacharach am Rheine, kann man den Wandel der Lorelei-Figur vielleicht ganz gut nachvollziehen. Also der Zielpunkt, diese männermordende Frauenfigur auf diesem Felsen, sie sucht selbst aus unglücklicher Liebe den Tod.
Der zuständige Bischof erfährt von der lebensgefährlichen Zauberkraft der Lorelei und lässt sie vor sich bringen. Aber anstatt über sie zu rechten, ist auch er von ihrer Schönheit berauscht. Er lässt sie am Leben und schickt sie, gnädigerweise, in ein Kloster, eskortiert von drei Rittern. Ihre Reise führt sie an besagtem Felsen am Rhein vorbei und Lorelei bittet ihre Wachen, dort hinaufsteigen zu dürfen, um ein letztes Mal nach ihrem verlorenen Geliebten Ausschau zu halten. Sie glaubt, sein Schiff zu sehen und beugt sich so weit über die Klippe, dass sie hinunterstürzt und stirbt. Die drei Ritter folgen ihr in den Tod. Seitdem hallt das Echo am Felsen, das Echo eines Liedes, das ein namenloser Schiffer unten auf dem Rhein singt.
Zitat: Lorelei, 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 als wären es meiner drei.
Auch ein gebrochenes Herz, aber diesmal böse Absichten, hat die Lorelei erstmals bei Joseph von Eichendorff in seinem 1815 erschienenen Gedicht Waldgespräch. Das handelt von der Hexe Lorelei mit EI, die ein Schloss am Rhein besitzt und deren männliche Opfer sich im Wald verirren und durch sie sterben. Und schon drei Jahre vorher ist sie für Eichendorffs Dichterfreund Otto Graf von Löben ein Zauberfräulein. In seinem Gedicht Der Lorelei-Fels sitzt das mit betörendem Gesang auf einem Felsen am Rhein und bringt vorbeikommenden Schifffahrern den Tod. Bei dieser Lorelei-Version bleibt es. Femme fatale und vorsätzlicher Mord bei labilem Gemüt. Berühmt wurde diese Figur durch das Lied von der Lorelei von Heinrich Heine, 1823. Lorelei jetzt mit EY, aber immer noch zwei Wörter, immerhin schon mit Bindestrich. Vertont hat dieses Lied dann Friedrich Silcher, 15 Jahre später.
Ein höchst melancholisches, lyrisches Ich erinnert bei Heine eben ein Märchen aus alten Zeiten angesichts der Erfahrung von rein Romantik im Abendsonnenschein. Und so lässt sich dann, wie wir es am besten kennen, die goldenes Haar kämmende Schöne imaginieren, die ein gewaltiges Lied zu singen weiß. Und wie einst das Echo ergreift nun der Sirenengesang den Schiffer, der ist eben leider kein Odysseus, vom Kunstgenuss paralysiert kentert er. Das eingängig Liedhafte und auch die Vertonung von Friedrich Silcher führten dann schließlich dazu, dass, glaube ich, jeder Tourist auf der Lorelei, auch aus Japan und Korea, dieses mitsingen kann.
Heines Lied wurde übrigens über 40 Mal vertont, unter anderem von Franz Liszt und Clara Schumann. Der populäre Berliner Komponist Paul Linke brachte im Jahr 1900 eine Operette unter dem Titel Fräulein Lorelei heraus. Doch keine der vertonten Fassungen wurde so bekannt wie die von Friedrich Silcher. Die wurde dann auch aufgeführt von klassischen Tenören wie Richard Tauber, wie eben gehört, aber auch von den Fischerchören oder von Heine. Dabei sollte man eines nicht vergessen, es war dieser Heinrich Heine, der die Lorelei weltberühmt gemacht hat. Das Lied war so populär, dass es selbst die Nationalsozialisten wohl nicht wagten, es zu verbieten. Seine Lorelei-Urheberschaft wurde geheim gehalten, obwohl Heinrich Heine Jude war und seine Werke verboten und verbrannt wurden. Der Wiener Student und spätere Journalist und Schriftsteller Richard Beermann hat über diese paradoxe deutsche Rezeption von Heine geschrieben: Man spuckt ihn an, wischt sich den Mund und pfeift seine Lorelei. Der romantische Schnickschnack rund um das Lorelei-Bild reizte natürlich zur Karikatur, unter anderem Karl Valentin mit seiner Parodie des Heine-Liedes aus dem Jahr 1916.
Liebe Hörerinnen und Hörer, folgen Sie mir im Geiste, wenn Ihnen das möglich ist, an das Rheinufer. Hier sehen Sie jetzt beim bleichen Mondenschein oben auf dem Felsen die Lorelei. Ich weiß nicht, ob Sie es von hier aus gut sehen. Sie hat eine Leier in der Hand und während unten in einer Gondel auf den silberschimmernden Wellen des Rheines ein Schiffer vorbeifährt und zu ihr hinaufblickt, singt sie im Abendäther ein Lied in die dunkle Nacht.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Der Saubronchitis.
Diese Saubronchitis wundert in der Tat nicht, wenn man berücksichtigt, womit die Lorelei in den späteren und populären Abbildungen bekleidet ist, in aller Regel ausschließlich mit ihrem blonden Haar, zusätzlich mal mit Harfe, mal mit Leier. Wie auch immer, ihr Bild wurde immer erotischer. Ein Höhepunkt dieser Erotisierung ist die Figur der Lorelei Lee in dem Film Blondinen bevorzugt von 1953. Die Lorelei wurde hier, passenderweise, von Marilyn Monroe gespielt. Und erst vor wenigen Wochen wurde oben auf dem Rheinfelsen eine neue Lorelei-Skulptur feierlich der Öffentlichkeit übergeben. Umhüllt ist die, immerhin, mit einem Hauch von nichts. Noch einmal Peter Glasner.
die sexistische Reduktion der Loreley-Gestalt auf ein, sagen wir es konkret, männliches Lustobjekt blieb eben nicht folgenlos für das miterzählte Männerbild. Erlagen in der Romantik die Männer eben lebensgefährlich feinsinnig einem fatalen Kunstgenuss. So scheinen die Loreley-affizierten Männer nur des 19., späten 19. Jahrhunderts dieser einzig triebgesteuert zu erliegen. Das ist, glaube ich, eine andere Qualität der Rezeption.
Diese triebgesteuerten und Loreley-seligen Männer nahm auch Erich Kästner aufs Korn. Sein Gedicht »Der Handstand auf der Loreley« ist eigentlich ein Gedicht gegen hirnrissiges Heldentum am Vorabend des drohenden Zweiten Weltkrieges. Dabei lässt er an dem erbärmlichen Männerbild, das neben dem strahlenden Rasseweib bis ins Jahr 1936 mitentstanden war, kein gutes blondes Haar. Gelesen hat Kästner sein Gedicht noch selbst.
Die Loreley, bekannt als Fee und Felsen, ist jener Fleck am Rhein nicht weit von Bingen, wo früher Schiffer mit verdrehten Hälsen von blonden Haaren schwärmend untergingen. Wir wandeln uns, die Schiffer inbegriffen, der Rhein ist reguliert und eingedämmt, die Zeit vergeht, man stirbt nicht mehr beim Schiffen, bloß weil ein blondes Weib sich dauernd kämmt.
Apropos beim Schiffen sterben. Die gefährlichsten Riffe im Rhein beim Loreley-Felsen sind zwar gesprengt, dennoch ist die Passage hier immer noch nicht ganz ohne. Noch im September 2003 lief hier bei extremem Niedrigwasser ein Fahrgastschiff der Köln-Düsseldorfer Rheinschifffahrt AG auf Grund mit 349 Passagieren und 11 Besatzungsmitgliedern an Bord. Bei dem abrupten Stopp wurden 41 Personen an Bord verletzt. 3 davon schwer. Der Name des Schiffes ist auch interessant. MS Loreley.